überlegen, wir hätten noch so viele versteckte Talente, die wir noch viel mehr einsetzen müssten. Ganz herzlichen Dank, umrahmt dir eigentlich auch den Gottesdienst mit der Musik, mit Lesungen, einfach mal eine andere Art. Ich freue mich, dass wir miteinander am Elisa dran sein, eine spannende Person, die Glauben gelebt hat, die nicht nur geglaubt hat, dass es ein grosser Gott ist, sondern sich das auch in seinem Leben hat praktisch ausgewirkt. Und ich freue mich, dass wir heute Morgen noch einmal einen Text miteinander anschauen aus 2. Könige 6, wo wir eigentlich mehr eine Elisa erleben, die wirklich Glauben gelebt hat. Er erlebt dort eine Situation, die ihn echt herausfordert. Und ich glaube, Herausforderungen kennen wir alle aus unseren Alltagssituationen, die verschiedensten Arten und Weisen, in der einen oder anderen Art, in der einen oder anderen Lebensphase. Vielleicht bist du gerade Teenager und echt mit deinen Eltern herausgefordert oder sie mit dir. Vielleicht gehörst du so ein bisschen zu dieser Sandwich-Generation, die gegen oben wie gegen unten gefordert ist. Unten hast du Teenager, oben hast du Eltern, die nicht mögen, die nicht mehr können, die dich herausfordern auf beiden Seiten. Vielleicht bist du mit einer schweren Krankheit konfrontiert, selber oder in deinem Freundeskreis. Vielleicht kennst du auch gerade Herausforderungen an deinem Arbeitsplatz, in deinen Beziehungen. Und auch als Christ sind wir nicht zuletzt immer wieder herausgefordert. Vielleicht kennst du gerade als Christ Situationen, wo du angefunden wirst, weil du zu deinem Glauben stehst, weil du zeigst, wer du glaubst, weil du überzeugter Christ bist und nicht einfach so tagtäglich ein- und ausgehst, sondern weil man das dir abgespürt. Und das ist nicht immer einfach, sich als Christ zu outen, zu gewissen Sachen zu stehen, wo das kann zu schwierigen Situationen führen. In dieser Begebenheit, die wir heute miteinander anschauen, ist es Elisa eigentlich einmal mehr so gegangen. Er hat zu Gott gehalten, er war der Prophet Gottes gewesen und hat gesagt, was Gott ihm hat aufgetragen. Und das hat ihm nicht nur Freunde geschaffen. Wir lesen davon, wie der König Aram, da war sein Volk gewesen, wo immer wieder, quasi man könnte sagen, alle Jahre wieder sie in Israel eingefallen. Es war ein Volk, wenn wir in den Geschichtsbüchern nachlesen, von Plünderern. Und alle Jahre haben sie irgendeine Taktik ausgeheckt, wie könnten sie zu Israel eine Plünderung machen, wie könnten sie dort einfallen. Das Problem war nur, dass sobald sie irgendwo eine List gefunden haben, wie sie jetzt die Israeliten überrumpeln könnten, dass die das irgendwie schon gewusst haben. Also ich weiss nicht, manchmal geht es den Kindern so, oder vielleicht den Teenagern, oder manchmal sogar den Jugendlichen, dass du das Gefühl hast, woher wissen das meine Eltern schon wieder? Irgendwie haben die so sechsten Sinn, und die stehen zum dümmsten Augenblick einfach zwischen dem Türrahmen oder wo auch immer, und das Gefühl, woher wissen die das schon? So muss es dem König Aram gegangen sein. Der hat einfach echt Krise gehabt, der wollte ins Land einfallen, und die Israeliten sind genau am richtigen Ort gestanden. Und wir lesen im 2. Könige 6, Vers 11 und 12. Da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber. Ja klar, das hat irgendwo. Und er rief seine Knechte zu sich und sprach zu ihnen, könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsrigen es dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Knechte, nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Also der König von Israel ist unter Gottes Schutz gestanden, durch seinen Prophet, und der Prophet hat ihm alles gesagt, was in der Schlafkammer, also vielleicht nicht alles, was in der Schlafkammer vom König Aram ist passiert, aber was der für Sachen hat ausgeheckt. Und hat das dem König von Israel gesagt und der hat es gewusst. Und kein Wunder, dass der König von Aram ist nervös geworden ist, musste sagen, das hat ja alles keinen Sinn. Also wir müssen etwas unternehmen. Und das sagt er nachher auch im Vers 13 und 14. Er sprach, so gehe hin und seht, wo er ist, also wo der Elisa ist, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie meldeten es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin, also wegen einem Mann. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Dothan war eine kleine Stadt, etwa 16 Kilometer nördlich von Samaria. Und es war morgen früh gewesen. Und die ganze Heermacht oder ein grosser Teil von der Heermacht von Aram hat sich versammelt. Und das ist echt eine Herausforderung. Also wahrscheinlich hast du es noch nie erlebt, dass irgendwo das ganze Heer um die Wohnung herum ist gestanden oder irgendetwas wollte antun. Also hier konkret, sie wollten Elisa eliminieren. Aber du kennst sie. Vielleicht deiner Herr, der manchmal um dich lagert, deine Herausforderungen, die vielleicht da sind. Und wir können ja ganz unterschiedlich, und wir gehen ganz unterschiedlich mit dem um. Die einen sind Kämpfernatur und sagen, endlich wieder eine Herausforderung. Und wir als Schweizer suchen ja Probleme, für das wir Lösungen können entwickeln können. Und sagen, ah, okay, wie packen wir es an? Wie können wir das angehen? So ein bisschen Petrus-mässig, oder? Zuerst mal das Schwert ziehen und einfach mal reinschlagen und schauen, was passiert. Andere reagieren vielleicht eher so ein bisschen Thomas-mässig, so ein bisschen ängstlich und sagen, huch, Hilfe, was machen wir? Was könnten wir machen? Und so ist so ein Diener von Elisa gegangen, wo der nämlich am Morgen früh hat über die Stadtmauer ausgeschaut. Da ist er wirklich im wahrsten Sinn vom Wort das Morgengrauen bekommen. Der hat wirklich graut darüber, was da alles vor ihm steht und sagt nachher Elisa, als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Und da sprach sein Knecht zu ihm, o weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Ich finde den Satz so ehrlich. Herr, was sollen wir machen? Da steht der ganze Herr vor der Stadt. Die sind nur wegen uns gekommen. Und manchmal ist es vielleicht auch der Satz, den wir am liebsten sagen oder den wir vielleicht auch laut oder leise sagen. Gerade wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir in die Tagesschau schauen, kommt uns vielleicht auch über die Lippen, oh Herr, was wollen wir tun? Oder vielleicht das, was wir nach der Sommerferien miteinander werden anschauen, Gott, hast du es noch im Griff? Wir werden dort eine spannende Reihe miteinander erleben, wo wir wirklich werden miteinander anschauen, ja, hat es den Gott wirklich noch im Griff? Es läuft ja alles irgendwo schief und quer. Wenn wir schauen auf Syrien, auf Nigeria, wenn wir schauen auf Paris, auf Nizza, nach Deutschland, zunehmender Islamismus, zunehmender Terror, zunehmender Krieg. Herr, was sollen wir tun? Herausforderungen. Aber wir leben so viel näher in zunehmenden Familienkrieg, zunehmende Krankheit, gesundheitliche Einschränkungen, Einsamkeit von vielen Menschen in unserer Gesellschaft, Krise im Alltag, in Beziehungen, in Nachbarschaft. Ich weiss nicht, für was das für dich heute Syrische hersteht. Was lagert vielleicht vor deiner Haustür heute? Vielleicht nächste Woche. Und nachher gibt es Situationen, wo es eben auch so ist wie bei Elisa. Wir stehen zu Gott, stehen für ihn ein und merken, das trägt uns nicht unbedingt immer nur gerade Freunde zu, sondern es gibt echt Herausforderungen, wo uns Leute vielleicht mobben, vielleicht meiden, wo nicht einfach ist. Und Jesus hat auch gesagt, in der Welt hat er Angst. Es ist nicht etwas, was falsch ist. Aber die Frage ist, wie gehen wir um? Weckt es der Tiger in uns oder ändert so ein bisschen Zweifel und Angst? Der Elisa zeigt seinem Knecht, wie man ganz anders umgehen könnte. Was Glauben an den lebendigen Gott in uns kann bewegen kann, wie dass wir die Situationen Angst anschauen können. Und ich möchte mit euch heute Morgen anschauen, wie wir im Glauben den Herausforderungen, der Anfindungen, mutig begegnen können. Wir haben gesehen, dass es Herausforderungen gibt und wie dass wir einer Mutig begegnen können. Und das Erste, was wir lesen, im 2. Könige 6, Vers 16, da sagt der Elisa, fürchte dich nicht. Der Elisa beruhigt sie Diener und sagt, hab keine Angst. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Hab keine Angst. Gott ist da. Egal, was passiert. Und ich glaube, das wissen wir alle, dass Gott auf unserer Seite ist. Wir glauben, dass Gott Macht hat, Berge zu versetzen. Aber irgendwo sind da gängig noch so Zweifel. Und manchmal merke ich das, wir sprechen das vielleicht einander zu und sagen, ja, hab keine Angst, es kommt schon gut, Gott hat es im Griff, Gott schaut schon, es wird sich schon ändern. Was ich bei Elisa entdecke, er geht noch mit etwas weiter. Er sagt nicht nur, hab keine Angst, sondern im gleichen Vers 16 hängt er noch etwas an, in dem, dass er sagt, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Wahrscheinlich ist er wieder zur Stadtmauer gerannt, hat dort drüber ausgeschaut und gesagt, also wenn ich zähle, wie viel wir innen haben und wie viel wir außen haben, rechnen kann ich ja noch. Stimmt nicht. Geht nicht auf. Und Elisa sagt, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Ich weiss nicht, was im Diener vorgegangen ist. Hab keine Angst, wir sind mehr als die. Der Elisa hat den Blick gehabt und hat mehr gesehen als die Diener. Er hat die Engel aus Herr Gottes gesehen, die um die Stadt herum gelagert sind. Der Elia hat offen die Augen gehabt für das Unsichtbare, für das, was man nicht einfach so wahrnimmt. Die Frage ist, glaubst du, dass wir jetzt von einer unsichtbaren Welt umgeben sind? Glaubst du, dass wir in diesem Moment von einer unsichtbaren Welt Gottes umgeben sind? Sie finden nicht irgendwo in Galaxien oder weit weg statt im Universum, sondern das Unsichtbare in dieser Welt, ist meine Überzeugung, ist mitten unter uns, ist da. Ich weiss nicht, was da für Engel stehen. Ich weiss nicht, was da ums Haus um abläuft, gerade wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. Aber es findet etwas statt. Für die Menschen, die sich jetzt heute Morgen vor allem auf das verlassen, was ich sehe, für die ist dieser Text vielleicht ein bisschen schwierig. Wo das Gefühl hast, ja, hallo, kann das sein? Ist das einfach eine Geschichte aus dem Alten Testament? Nein, wir haben einen Gott, der in einer unsichtbaren Dimension sich bewegt. Und das lesen wir durch die ganze Bibel durch. Schon der Name Yahweh Zebaoth, vom hebräischen Wort her, heisst himmlisch und irdische Wesen. Also der Gott von den himmlischen und den irdischen Wesen. Auch im Neuen Testament wird Jesus als der dargestellt, oder er sagt selber, er, der Macht hat im Himmel auf der Erde. Auch im Kolosserbrief schreibt der Paulus, dass sichtbare und unsichtbare Macht ihm unterstellt sind. An vielen Stellen redet das Neue Testament von den Himmeln. Wir werden miteinander noch das Vater unser beten heute. Dort heisst es auch unser Vater. Wir sagen meistens in dem Himmel, aber es heisst korrekt in den Himmeln. Also es ist ein Gott von den unsichtbaren Dimensionen hier mit Himmel dargestellt. Da steht ganz außer Frage, dass die Bibel von einer Existenz, von einer unsichtbaren Welt ausgeht. So, wie wir es letztendlich auch hier sehen, wo der Elisa sieht, bei uns sind mehr als bei den anderen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du die Geschichte so hörst. Denken, ja, okay, muss mir ja hier erzählen, was in der Bibel steht, oder glauben wir es wirklich? Sind wir bereit, uns dem zu öffnen, dass wir einen Gott haben, der über unsere Dimensionen ausgeht, der auch über unsere Dimensionen Möglichkeiten und Wege hat, gerade uns in unseren Herausforderungen, in unserem Alltag zu begegnen. Jeder Bibelleser und jede Bibelleserin wird schnell mal konfrontiert mit dieser himmlischen Dimension und die Frage ist, glaubst du das? Und ich glaube, es fängt der da, wo wir es von Anfang glauben. Im Hebräer 11 fordert uns der Schreiber auf, Glauben ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Pah. Glauben heisst, das überzeugt sein von der Wirklichkeit von unsichtbaren Dingen. Ohne Glauben sind wir blind. Aber da, wo wir für anfangen glauben, dass das, was in der Bibel steht, Realität ist, da werden uns die Augen geöffnet für Sachen, wie sie hier der Elisa erlebt. Aber wie kommen wir zu diesem Glauben? Wie kann der Glaube in uns wachsen, dass wir auch das sehen, was der Elisa sieht? Der Elisa hat dann nicht einfach seinem Knecht gesagt, du bist ein bisschen zu wenig glauben, du musst ein bisschen mehr beten und so weiter. Sondern er ist mit ihm hergekommen und betet. 2. Könige 6, Vers 17 lesen wir. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Der Elisa war ein Mann Gottes, der hat nicht einfach gezeigt, wie es geht. So und so musst du es machen. Sondern er ist ins Gebet gegangen und hat Gott darum gebeten und gesagt, Gott, öffne dem Mann die Augen für die Realität von dir. Öffne dem Diener die Augen für das Unsichtbare, das er nicht sieht. Wohl dem, der so einen Mentor hat. Nicht jeder hat so einen Elisa. Ich hoffe, du hast, wenn du in der ersten Predigt bist, dabei gewesen, die Elia schon gefunden. Vielleicht ist das so ein Mensch, wo dir etwas von dem weitergeben kann, wie du die unsichtbare Realität immer mehr kannst in deinem Leben sehen und erkennen. Aber vielleicht heisst es einfach auch mal schreien und sagen, Herr, hilf mir, mach mich sehend. Oder wie der Mann, den wir auch schon miteinander angeschaut haben, der Vater, der zu Jesus schreit und sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Selbst der Elisa, der so nach dem Herz von Gott war, hat nicht einfach sagen, so ist es oder du sollst es jetzt sehen, sondern hat vor Gott müssen und darum bitten. Und dann ist es passiert. 2. Könige 6, 17, der zweite Teil. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Das Gebet von Elisa hat eine neue Sicht geschenkt für seine Diener. Wir haben schon am Anfang bei der Einleitung gehört, oder Paulus bittet für seine Gemeinde im Epheser 1, 18, wo er sagt, er öffne euch die Augen des Herzens, damit er erkennt, was für eine Hoffnung euch Gott gegeben hat. Und er sagt, Gott möge euch die Augen öffnen, dass ihr das seht, was unsichtbar ist. Oder Moses war so ein Mann, der mit geöffneten Augen durchs Leben gegangen ist. Hebräer 11, 27 lesen. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Auch hier eine Herausforderung. Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Hebräer 11, 27. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Wie kannst du auf den schauen, der unsichtbar ist und ihn gar nicht siehst? Der Mose hat eine Beziehung gelebt. Wir lesen an anderer Stelle, er war mit ihm unterwegs wie mit einem Freund. Und er hat den Gott wahrgenommen, wie auch immer. Vielleicht nicht optisch mit den Augen, aber mit dem Herz. Und hat gemerkt, der Gott ist Realität. Auch wenn er unsichtbar ist, hat er den Gott erlebt und gesehen. Aus der Beziehung heraus. Für mich sind vier Sachen wichtig geworden heute Morgen. Und ich mit euch möchte teilen, wie Gott uns unsere Sonnenbrille, passt ja zum Sommer. Manchmal laufen wir ja wirklich irgendwie so durchs Leben, oder? Einfach mit der Sonnenbrille, wir haben den Durchblick nicht. Und was kann uns helfen, damit wir, dass Gott uns die Augen öffnet? Was hat er uns eigentlich geschenkt? Wie können wir die Realität von Gott sehen? Durch das Lesen vom Wort Gottes, das ist das Erste, wo ich heute nichts Neues erzähle, aber vielleicht ganz neu herausfordern. Wir haben heute das Wort Gottes. Und das Wort ist Wahrheit. Was hier in diesem Buch steht, ist nicht einfach ein Märchen, ist nicht einfach eine Geschichte, sondern das dürfen wir glauben. Was hier passiert, der Gott zur Zeit von Elisa ist genau der gleiche Gott wie heute. Glauben wir das? Glauben wir, dass das heute noch Unsichtbare, wir haben es gehört in den Zeugnissen, wir reden oft von einem Schutzengel, vielleicht lächeln wir ein bisschen darüber, vielleicht glauben wir daran. Aber glauben wir daran, dass Gott seine Engel um uns stellt? Glauben wir, was im Wort Gottes steht? Du sagst, ja, mal, so im Kopf glauben ist schon, aber irgendwo. Ich glaube, jeder von uns, wer von euch hat da eine Bibel daheim? Also, wenn du keine hast, dann komm am Schluss zu mir und hol dir eine. Aber das ist der Zugang, da hier dürfen, in diesem Wort zu forschen. Das Problem ist aber vielleicht manchmal oft, dass wir zwar eine Bibel daheim haben, aber wichtig ist die, dass wir die auch noch auftun. Du beschwerst dich vielleicht manchmal, ich bin Gott so weit weg, ich sehe Gott so nicht in meinem Alltag. Darf ich dich mal ehrlich fragen, wie viel Zeit du dafür verwendest, wirklich das Buch aufzutun? Ferienzeit. Wenn wir mal anschauen, wie viel Tageszeitung das wir lesen, was für dicke Schunken, dass wir mitnehmen in die Ferien. Die rattern wir durch in einem Zug und die Bibel ist manchmal echt ein bisschen ein Waisenkind. Ich kenne die Herausforderung aus meinem Leben auch. Aber wie wollen wir die Wirklichkeit von Gott sehen, wenn wir nicht mal wissen, was für einen Gott wir haben? Und ich glaube, das ist ein erster Zugang, den Gott uns schenkt und sagt, hey, lernt mich kennen. Aber ihr lernt mich nicht kennen, indem ihr einen Haufen Tageszeitung lest. Höchstens indem, dass ihr plötzlich realisiert, egal was draussen geht. Wenn wir mal die Offenbarung anschauen, dann merken wir vieles, okay, es kommt schlimm. Wir werden das hier im dritten Predigt mit Gott, hast du es noch im Griff anschauen, werden wir den Text aus der Offenbarung miteinander betrachten. Aber das müssen wir wissen und nachher glauben. Und wir haben so viele Zusagen in seinem Wort, wo er uns verheißt und er uns sagt, was er für einen guten Plan mit uns hat. Und das sind nicht einfach nur nette Worte, wo du sagst, ja gut, ich nehme mal etwas mit für den Tag, vielleicht tut es meinem Herz etwas gut. Nein, wir sollen uns für wahr halten und glauben. Vielleicht so Texte aufschreiben, so Texte bewegen. Ich bin seit dieser Zeit, wo wir zu Amerika haben, Gott mir zwei Versen mitgegeben, in dieser Zeit, wo ich dauernd am Bewegen bin. Die bewegen mich im Moment seit einem Monat, gut einem Monat, wo ich muss sagen, ich habe es noch gar nicht ganz begriffen. Aber Gott ist am Wirken durch seinen Geist. Aber ich weiss, das ist eine Zusage, die Gott mir gemacht hat. Und daran möchte ich käuen, vielleicht manchmal wie eine Kuh, es kommt immer wieder ab, du käust es wieder, bis es irgendwie verdauert ist und merkst, mal, jetzt glaube ich daran. Aber es gibt so viele Worte, der hat mich schon geübt im Text lesen. Ich glaube, die dürfen wir heute Morgen zusprechen. Ich habe euch 6 Verheißungen mal mitgenommen, 3 aus dem Alten Testament und 3 aus dem Neuen Testament, die auch heute für uns gelten, weil Gott der gleiche Gott ist wie dann zumal. Ein erstes aus Psalm 139. Sagen wir doch den einander zu. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gewaltig. Glaubst du das jetzt, was schon im Schön, oder glaubst du so, wenn du in der Herausforderung bist? Dass du dir den mitnimmst und sagst, egal was passiert, ich habe einen Gott, der mich umgibt und der seine Hand über mir hat. Auch wenn ich mir im Moment gerade echt ein bisschen mühsam vorkomme. Ein weiterer Vers. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Vielleicht erlebst du eine Situation und musst sagen, schon wieder auf die Nase gefallen. Der Gott wird wahrscheinlich nichts mit mir zu tun haben. Wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott. Einen Gott, der dir mit Liebe und Geduld entgegenkommt. Glaubst du das? Das wird dein Leben verändern, nachhaltig. Aber vielleicht müssen wir so einen Vers wirklich einen Monat lang mitnehmen und immer wieder bewegen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Auch wieder so, das fürchte ich nicht. Du gehörst mir. Das ist im Volk Israel gesagt. Aber es ist das, was Jesus uns im Neuen Testament immer wieder sagt. Ist das zu dir? Du gehörst mir. Glaubst du das? Jetzt das Spannende. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Nur, dass wir oft bei unseren Möglichkeiten bleiben stehen. Trauen wir Gott zu, dass er über unsere Möglichkeiten rausgeht. Wenn du das nicht glaubst, dann nimm den Vers mit und sag, Gott ist mehr möglich, als der Mensch möglich ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Mir kommt da gerne meine Grossmutter in den Sinn. Mit dem Gips oben erstiegen und sagt, alle, die Gott dienen, wird alles zum Besten dienen. Mit einem riesen Smile drauf. Sie hat zwar ihren Haushalt fast nicht mehr machen können, aber sie hat gesagt, es ist okay. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Vielleicht auch deine mühsame Situation, deine Herausforderung, vielleicht will Gott dir durch das auch reifen in einem Bereich. Oder sich auch grosser weisen in dem. Noch letzter Vers. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedem Mann gern gibt. Wow. Wenn du mal den Eindruck hast, Herr, mir fehlt jetzt irgendwo die Weisheit, in dieser Situation zu reagieren. Hier ist versprochen, wenn es jemandem an Weisheit mangelt, so soll er Gott bitten und er will gern schenken. Das ist eine Verheißung. Und ich glaube, wir können das Unsichtbare erkennen und entdecken, wenn wir uns auf das einlassen. Wenn wir das glauben und in unseren Alltag mit integrieren. Da können Sachen passieren, wie bei dem Diener, der plötzlich uns die Augen aufgehen. Eine weitere Dimension, die auch alle von uns kennen, nehmen wir mal das Sonnenglas weg, ist das Gebet. Wir müssen keine besonderen Übungen machen, keine spirituellen Verrenkungen. Für Zugang zu Gott zu haben, reicht das Gebet. Und das heisst nicht, du brauchst irgend speziell die richtige Kerze, die du anzünden kannst oder was auch immer. Gott ist eigentlich nur ein Wort weit von dir weg oder ein Gedanke. Und du sagst, Herr, hilf. Wir können immer und überall beten. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Das sollen wir sogar, wenn wir sein Wort lesen. Aber manchmal bleiben wir auch hier einfach bei unserem Sichtbaren stehen. Wir sagen Gott, wie er es tun soll und sagen, Herr, ich habe diese Situation und ich wäre mit dir zufrieden, wenn du jetzt schauen würdest, dass das so rauskommt. Statt echt ins Gebet zu gehen und zu sagen, Herr, was hast du mit dieser Situation vor? Ich möchte deinen Willen da drin erkennen. Schenk dir, dass dadurch du verherrlicht wirst. Aber wir sind echt uns manchmal so nach, dass es immer um uns geht. Herr, mach, bring, schau. Ich denke, es ist nicht falsch, dürfen Gott die Not zu bringen, immer mal zu klagen. Aber auch damit zu rechnen, dass wir einen Gott hat, der nicht nur zulässt, sondern vielleicht auch mal sagt, wenn du mal würdest zulassen, wäre die Situation schon lange geklärt. Auch hier, wenn wir es im anderen Bild darstellen, nicht nur die sind, die einfach bitten, sondern auch empfangen wollen und damit wollen rechnen, dass der Gott zu uns redet. Leute, das ist eine Übung, die ich im Moment echt ein bisschen im Knabbern bin. Ich habe als Kind, als Jugendliche immer gehört, wie wir beten, und das wie ein Weltmeister. Ich war in allen Gebetsstunden von unserer Gemeinde und dort hat man das gehört, wie man das macht. Und plötzlich zu merken, wir haben einen Gott, der nicht nur bedrängt werden will, der nicht nur bebittet werden will, sondern auch Gott, der zu mir reden will. Sei es durch das Lesen von seinem Wort, aber sei es so, dürfen wahrzunehmen, was er mir vielleicht für Gedanken gibt. Und er mir vielleicht durch eine andere Person begegnet und zu mir redet. Und ich glaube, wir müssen lernen, neu zu hören. Ich glaube, das ist etwas, was uns echt abhanden ist gekommen. Wir sind gute Bitter. Aber wir haben verlernt, auf den Gott zu hören. Nicht nur sagen, wie ich die Situation lösen soll, sondern auch fragen, Herr, was hast du in dieser Situation parat für mich? Was will denn Gott übernatürliches wirken, wenn wir gerne schon sagen, wie er es lösen muss? Und ich wünsche mir, dass wir da auch als Gemeinde wie eine neue Kultur lehren. Dass wir nicht nur einen Gott haben, den wir bestürmen können. Das auch, und das ist auch wichtig, und das gehört auch dazu. Aber wo wir dürfen offen sein für seine Wege, für seine Gedanken, für seine Weisheit. Und plötzlich in Dimensionen können vordringen, die wir uns gar nicht haben vorstellen können. Wir werden heute miteinander das Abendmahl feiern. Und für mich ist auch das Abendmahl eine Ermutigung, wo eigentlich etwas von dem sichtbar wird, was Gott uns geschenkt hat. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, für uns zu zeigen, ich habe am Kreuz mein Blut für dich vergossen. Ich bin auf die Erde gekommen, um für dich zu sterben. Dass wir sogar schmecken können. Weil Jesus hat gewusst, wir leiden manchmal ein bisschen unter Vergesslichkeit. Aber uns das immer wieder vor Augen zu führen. Auch hier immer wieder durch das zu schauen und zu merken, gerade im Abendmahl, aber auch in der Taufe, da kommt ein Stück Himmel auf Erde. Da öffnet Gott eigentlich seine Tür in die Welt hinein und sagt, ich habe meinen Sohn gegeben, damit wir dürfen Beziehung haben zu dem lebendigen Gott, dass sich in unserem Leben eine neue Dimension darf öffnen. Euer Taufe, da wo wir uns noch einmal entscheiden und sagen, ich möchte das, was ich innerlich schon vollzogen habe, dem Jesus mein Ja geben, möchte ich jetzt in der Taufe noch einmal bekräftigen. Auch da ist etwas von dem, was darstellt, wie ein Mensch, der stirbt quasi im Wasser und wieder als rein raufkommt. Und da bewegt sich etwas im Leben. Im Katholischen redet man hier von Sakrament. Für mich sind es nicht heilsbringende Sachen, aber etwas, was uns wie die Augen kann öffnen für eine andere Dimension. Für mich gehört die dort eigentlich auch noch Beichte dazu. Aber das ist ja etwas, was wir eigentlich nicht nötig haben. Das ist etwas für Katholiken. Aber hast du schon mal erlebt, wenn jemand hast deine Schuld abgeladen hat und gesagt, hey, hier habe ich gefällt und das spricht dir die Vergebung zu. Da geht der Himmel auf über dir. Da, wo ich das schon erleben durfte, wo ich einfach können brüllen, vielleicht über Situationen, die ich gefällt habe. Und spricht dir jemand zu, Gott hat es gesehen. Er hat dich gehört. Aufgrund der Verheißung der Bibel kann ich dir die Vergebung zusprechen. Jesus ist für dich ein Kreuz, hat dich erlöst, hat dich befreit. Du kannst erlöst weitergehen. Das ist nichts von dieser Welt. Das ist etwas Unsichtbares, wo du plötzlich merkst, wow, es dringt wie dein Leben ein und verändert es. Und so Menschen zu haben, ist eigentlich das Letzte von unserer Brille, wo für mich so die vier wichtigsten Sachen sind, wo Gott uns helfen will, unsere Blindheit wie können abzulegen, das sind andere Menschen. Andere Mitmenschen, Schwestern und Brüder aus der Gemeinde, die dir helfen, weiter zu sehen, als nur in deiner menschlichen Situation rein. Wir brauchen so Elisas, oder wie der Elisa der Elia hatte, wo uns manchmal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, hast du schon mal daran gedacht, deine Perspektive zu wechseln. Für mich ist immer der Psalm 25 so ein genialer Text. Nicht Psalm 25, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, der im letzten Vers, Vers 5, Dort steht, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was hörst du? Der reich glattene Tisch. Jesus lädt dich ein zum Tisch. Oder du sagst, jetzt habe ich gedacht, die finden sie endlich weg. Jetzt hocken die immer noch hinten dran. Wieso werde ich die um alles in der Welt nicht los? Und Jesus sagt dir, schau mal, ja, dir der Tisch steckt. Es ist alles. Ja, aber die finden und immer noch sind sie da. Ich glaube, wir brauchen manchmal lange, um einander zu sagen, hey, schau doch mal auf das, was Jesus für dich parat hat. Er nimmt dir vielleicht nicht immer die Finden weg. Aber er umgibt dich, er ist bei dir. Das ist eine Frage von der Perspektive. Und ich merke, wie es mir manchmal gut tut, jemanden zu haben, der sagt, ja, aber Frank, willst du jetzt nicht mal das anschauen? Und plötzlich zu merken, wow, so genial. Einen solchen Gott habe ich. Das ich zwar finde noch da, aber da ist ein Gott, der mich reich beschenkt, ja, um ihn. Aufeinander acht haben, ich denke, das ist schon eine Aufgabe, die wir aneinander haben. In Hauskreisen, in Gebetsgruppen, im Gottesdienst. Ich hoffe, darum kommst du jeden Sonntag. Oder darum hast du eine Gebetsgruppe. Oder darum gehst du in einen Hauskreis. Weil du dort Menschen hast, die dir helfen können, diesen Perspektivenwechsel immer wieder zu machen. Das Geschenk immer wieder zu entdecken. Gemeinschaft ist kein Luxus. Wo wir so sagen, ja gut, haben oder nicht haben. Sondern ich glaube, es ist etwas, was wir brauchen. Damit wir dürfen mutig glauben und in der Realität Gottes vorwärts gehen. Ich brauche Menschen, die mir dabei helfen. Hast du auch solche Leute? Mir ist das bei der Elisa-Geschichte wichtig geworden, bei diesem Text. Hier werden einem Diener die Augen geöffnet. Und Jesus will auch uns die Augen öffnen. Die Augen vom Herz, damit wir mehr sehen, als nur das, was manchmal vor unseren Augen ist. Damit wir wieder neu lernen, staunen über das Wort Gott und sagen, wow, ich glaube daran, ich gehe mutig voran. Dass wir wieder neu im Gebet auch den Gott lernen hören, ist nicht so einfach. Aber ich glaube, es ist wert, darin dürfen zu wachsen. Auch gerade im Abendmahl taufe, immer wieder neu dürfen zu merken, wie Gott uns das geschenkt hat als sichtbares Zeichen, was im Unsichtbaren passiert. Aber auch in dem Geschenk, das wir in der Gemeinde haben, dass wir einander immer wieder helfen dürfen, auf das Unsichtbare zu schauen. Und Leute, wenn wir diese Brille anhaben, wenn diese Brille in deinem Alltag innen, mit dieser Brille durchs Leben gehst, dann gehst du anders durchs Leben. Ganz kurz einfach noch, was ist passiert. Herausforderung und Anfindung, mutig begegnen dem, dass wir nachher im Glauben aus der Realität Gottes so handeln. Weil jetzt kommt noch das Töpfchen auf sie. Also wenn ihr den Text noch fertig lest, was jetzt ist abgegangen. Das ist unglaublich. Dann kommen doch tatsächlich die Kriegsleute kommen in die Stadt rein und kommen zum Elisa. Und Elisa macht euch vorher ein Stossgebet und sagt, Herr, schlag doch diese Heiden mit Blindheit, da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Aber das ist passiert. Die sind reingekommen, haben Elisa nicht erkannt und Elisa hat zu ihnen gesagt, kommen die Leute, ihr wollt einen anderen Ort her. Und hat sie schnurstracks in die Hauptstadt von Israel geführt, nach Samaria und dort auf den Dorfplatz. Dort hat er wieder darum gebeten und gesagt, Herr, jetzt kannst du die Augen öffnen. Vorher hat er natürlich geschaut, dass der zufindliche Herr Israel schön ist rundum gestanden. Nachher gehen denen die Augen auf, sie sehen Elisa und entdecken plötzlich, oh, Schade, wir sind im falschen Ort gelandet. Rundum findliches Heer. Und der König war schon etwas überfordert mit der Situation von Israel und hat gesagt, was soll ich machen, soll ich es umbringen? Und eigentlich wäre das dann zumal die klügste Idee gewesen, oder? Also du hast das ganze findliche Heer eigentlich um Serviertauer und jetzt kannst du heute Schluss machen, die hättest für die nächsten paar Jahre nämlich Ruhe gehabt. Und wisst ihr, was der Elisa sagt, weil er mit dieser Brille schaut und sagt, hey, was will Gott? Wie sollen wir den anderen Menschen begegnen? In dem, dass wir nicht Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem vergelten. Und schaut mal, was er ihnen sagt. Nein, das sollst du nicht, im Vers 22 entgegnete der Prophet. Du würdest doch nicht einmal Soldaten erschlagen, die du im Kampf gefangen genommen hast. Also er sagt, hey, bring sie nicht um. Selbst wenn du Leute gefangen nimmst, bringst sie nicht um. Aber jetzt kommt's. Gib ihnen zu essen und zu trinken und dann lass sie wieder zurück zu ihrem Herrn ziehen. Okay. Also ich weiss nicht, ob du Leute hast, wo du wirklich musst sagen, echt, mit denen habe ich ein Problem. Also von Finden reden wir jetzt gerade nicht, aber du würdest sie vielleicht nicht am liebsten umbringen, aber vielleicht mal zwischendurch auf den Mond jagen, dass du sagst, okay. Der Elisa aus der Sicht Gottes sagt, gib ihnen zu essen, gib ihnen zu trinken und dann schick sie wieder heim. Also mir ist der dritte Punkt noch sympathisch, dass du sie wieder heimschicken kannst. Aber vielleicht passiert ja etwas, wenn du mit ihnen trinkst und mit ihnen essest, das musst du sagen, ja, das sind eigentlich noch ganz nette Kerline. Aber wir sollen nicht Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem vergelten. Und das hat er nicht gemacht, der Elisa, weil er so ein netter Kerl war, sondern weil er mit Gottes Realität hat gerechnet und er gesagt, Gott kann auch hier wieder wirken. Und das Wunder ist tatsächlich passiert. Aber wenn wir uns lang irgendwo in Rachegedanken pflegen, wir haben es nur mühsam. Ein Ausleger hat mal geschrieben, ich möchte euch das noch vorlesen. Oh, diese Rachegefühle, sie rächen sich an uns, ist das nicht so? Mit dem Menschen, mit dem ich im Krieg bin, im Clinch bin, hole ich mir in Gedanken abends an mein Bett. Erst diskutiere ich mit ihm, dann schimpfe ich mit ihm und er wird kleiner, ich aber immer größer und immer wacher. Es schlägt Mitternacht und meine Rachegefühle lassen mich nicht zur Ruhe kommen. Dann brauche ich Schlaftabletten. Morgens Aufwachtabletten und tagsüber Magentabletten. Ein bisschen recht hat er. Der Elisa sagt, wir gehen zu essen, wir gehen zu trinken, nachher dürfen wir es aber wieder heimschicken. Vielleicht mal so mit deinem Nachbar umgehen, wo du musst sagen, du, der in meine Wohnung lag, kein Fall. Gib ihm zu essen, gib ihm zu trinken, darfst du ihn nachher auch wieder heimschicken. Und ich hoffe, dass du nachher die Wunder von Gott erleben darfst. Da wurde ein grosses Mahl zubereitet, Vers 23. Und als sie also nicht nur Wasser und Brot, sondern ein grosses Mahl. Und als sie gegessen und getrunken haben ließ er sie gehen und sie zogen zu ihrem Herrn. Und jetzt. Von da an kamen die Streitscharen der Aramäer nicht mehr in das Land Israel. Wenn er die hat umgebracht, dann hat er wahrscheinlich das gröbere Problem gehabt. Aber er hat ihnen zu essen gegeben, er hat ihnen zu trinken gegeben, hat sie heimgeschickt und gesagt, hey, eigentlich das, was Jesus uns so sagt, das ist nicht einfach nur, ich sage immer, das Alte Testament ist wie das Bilderbuch vom Neuen Testament. Hier wird uns etwas veranschaulicht, was Jesus so sagt. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Und das können wir tun, wenn wir aus der Realität Gottes leben, wenn wir das Wort hier kennen, wenn wir mit dem Gott im Gespräch sind, wenn wir durch Abendmahl taufen immer wieder erkennen, dass wir seiner Kinder sind, wenn wir in der Gemeinschaft immer wieder auf das darauf hergewiesen werden, du gehst mit einer anderen Sicht in den Alltag hinein. Und ich hoffe, erlebst du die gleichen Wunder. vielleicht nicht gerade so gross sind. Aber suchen wir doch nicht immer zuerst das Grosse, sondern entdecken Gott im Kleinen, und er Schritt für Schritt auch uns nachher lässt, im Alltag wachsen. Ich weiss nicht, was dein Herr ist heute Morgen. Ich weiss nicht, wo deine Herausforderungen sind, aber ich wünsche mir, dass wir etwas von Elisa mitnehmen können, was er sich für eine Brille hat aufgesetzt und gesagt, ich will der Realität Gottes trauen. Ich will mit der Realität Gottes rechnen und er dürfen Wunder erfahren, gerade in seinen Herausforderungen. Und ich wünsche dir das für deine Herausforderungen. Und wir wollen jetzt im Anschluss daran ins Vater unser einsteigen, wo auch etwas von dem eigentlich zeigt, was wir für einen Vater haben. Und anschließend das Abendmahl für uns noch einmal an den zu erinnern, der für uns gestorben ist. Eigentlich so als Abschluss von dieser Predigt heute. Und dürfen mehr zu sehen als nur Brot und Wein, sondern dürfen zu sehen, da ist Jesus vor 2000 Jahren für mich gestorben. Für mich den Weg frei zu machen zum Vater. Für mich etwas, das man nicht erklären kann. Eine himmlische Dimension zu öffnen, wo durch Jesus in mein Leben, wo durch Gottes Geist in mein Leben hineingekommen. Darf ich euch bitten, uns im Vater unser und nachher auch im Abendmahl zu leiten, einfach für hier wirklich dürfen diese Dimension einzutauchen.